Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch und
Susanne Lohrweg.
Es gibt ja nicht viele deutsche Zeichnerinnen und Zeichner, die es in die New York Times oder den New Yorker geschafft haben. Susanne, Christoph Niemann ist zum Beispiel so einer. Kennst du den?
Den kenne ich auf jeden Fall. Den hatten wir übrigens auch schon ein paar Mal bei Corso zu Gast. Lohnt sich auch nochmal nachzuhören. Und tatsächlich, ich glaube, der war fast bekannter in Amerika, bevor er in Deutschland so richtig durchgestartet ist. Denn der war in der New York Times und wenn ich mich nicht täusche, ist es sogar noch bis heute, zeichnet er einen Blog. Der ist ja so ein bisschen bekannt für seine Alltagsbeobachtungen. Mhm. Und vor allen Dingen hat er ja so eine ganz spezielle Art des Sehens, die ich total faszinierend finde. Ich erinnere mich besonders gerne an ein Bild aus einem seiner letzten Bücher, wo er die Beine von Pferden, wenn man so das Pferd von hinten sieht, durch Bananen ersetzt. Und man braucht sehr lange, um zu verstehen, dass das jetzt keine Beine, sondern Bananen sind.
Warum macht er das? Weißt du das?
Ja, der versucht ständig sein Sehen zu schulen, mhm, hat er damals erzählt. Und das sind, glaube ich, so Gedanken, die bei ihm aufploppen. Und scheinbar hat das in Amerika, wo er auch lange gelebt hat, sehr viel besser funktioniert als in Deutschland zunächst. Also der hat tatsächlich New York Times, ist er, glaube ich, immer noch regelmäßig Auftritte im New Yorker. Das ist ja so ein bisschen so der Himmel für jeden Illustrator. Ja, und es wundert mich nicht.
Du nennst schon ein gutes Stichwort, der Himmel für jeden Illustrator. Wir haben nämlich heute im Podcast eine Illustratorin, die ist ganz, ja, die es in die New York Times geschafft hat, Lucy Langston. Was hat die denn gemacht?
Die hat eine autobiografische Geschichte erzählt und erstaunlicherweise ist sie tatsächlich noch Studentin. Also das macht es doppelt spannend. Und dieses autobiografische Erzählen ist ja speziell neuerdings von Frauen besetzt im Comic. Dazu hat sie auch geforscht an der Uni in Cardiff. Da musste sie ganz schnell weg wegen Corona und all diese traumatischen Erlebnisse hat sie eben in diesem Comic verarbeitet.
Und wie sie es in die New York Times geschafft hat, das fragen wir sie oder du jetzt am besten selber. Los geht's.
Ein Auslandssemester im walisischen Cardiff, eine aufregende Erfahrung, trotz Brexit, trotz der Ängste, die mit dem Schritt verbunden sind. Lucy Langston hat dies zu Beginn des Jahres erlebt. Sie überwindet die Widrigkeiten, geht an die Uni nach Wales und muss dann nach nur 3 Monaten zurückkehren. Die Corona-Pandemie zieht ihr wie vielen den Boden unter den Füßen weg. Wie traumatisch der Abbruch ihrer Erasmus-Zeit verlief, wie tief sie in eine depressive Phase rutschte und was ihr geholfen hat, das erzählt sie in ihrem Comic Through the Dunes, der vor ein paar Tagen auch online in der New York Times veröffentlicht wurde. Lucy Langston ist Studentin in Mainz und jetzt begrüße ich Sie. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo, ich freue mich, mit Ihnen reden zu können heute.
Frau Langston, Ihr Comic erzählt Ihre Geschichte und zeigt Sie bei Ihren Wanderungen durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Das sieht schön aus, sieht auch einsam aus. Aber wie genau ist diese Geschichte in die New York Times gekommen?
Also die New York Times hatte ein besonderes Online-Tagebuch. Das nannte sich Arts in Isolation. Und da haben viele Künstler, Illustratoren, Werke hingeschickt und die wurden auch von den New York Times veröffentlicht dort. Und unsere Professorin hat dann gesagt, hey, lass uns doch als Kurs Arbeiten machen und an die New York Times schicken. Also jeder, der möchte, kann da mitmachen. Ich habe das sofort als Riesenchance gesehen und war total froh über diesen Hinweis und war sehr motiviert, meine Erfahrungen der Pandemie zu zeichnen. Hm. Und in dem ganzen Prozess habe ich dann auch gemerkt, dass ich jetzt was gezeichnet habe, was ich persönlich wirklich gerne verschicken möchte und schauen möchte, ob es Anklang findet. Und dann habe ich es dorthin geschickt als E-Mail-Anhang.
Und dann haben die irgendwann zurückgemailt und haben gesagt, finden wir gut, veröffentlichen wir?
Nicht ganz. Also wenn man dort eine E-Mail hinschickt, was auch gewünscht ist, also jeder kann eigentlich im Prinzip arbeiten oder Texte dorthin schicken, dann kriegt man in der Regel eine Standardantwort, wo drin steht, hallo, vielen Dank, dass Sie sich bei uns melden. Vielen Dank, dass Sie Interesse haben. Wenn wir allerdings innerhalb von einer Woche keine Antwort-E-Mail schicken, dann werden Sie wahrscheinlich nie etwas schreiben, weil Sie gar nicht hinterherkommen. Ja, das habe ich dann so hingenommen, habe eine Woche gewartet und dann war für mich klar, okay, da ist kein Interesse, aber es war eine wertvolle Erfahrung. Und dann nach 2 Wochen kam dann plötzlich doch noch die E-Mail. Und das war natürlich ein sehr emotionaler Moment.
Kann man sagen, ist die New York Times so ein bisschen auch ein Himmel für Illustratoren, ähnlich wie der New Yorker? Wenn man da seine Geschichte veröffentlichen kann, dann ist man sehr weit oben angekommen.
Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da schon mal mitbekommen, dass auch eine andere Studentin von Monika Eichle mal eine Editorial-Illustration oder sogar eine Animation in den New Yorker gebracht hat. Und da haben alle Studenten sicherlich kurz gedacht, wow, krass, toll, klasse. Und natürlich hat man auch irgendwo unterbewusst gedacht, wäre schön, wenn mir das mal passieren würde. Aber damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber es ist eher so ein Traum, den ich hatte, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, auf jeden Fall.
Die Geschichte, die Sie erzählen in Through the Dunes in Ihrem Comic, die ist schon auch sehr traurig und die ist sehr persönlich, autobiografisch. Also Sie wandern da durch diese einsame Landschaft in Mainz und versuchen, den Schwierigkeiten Herr zu werden, indem Sie sich der Natur hingeben. Hat die Natur Ihnen geholfen? Hat Ihnen das Comiczeichnen geholfen?
Ich würde sagen, das ist beides. Es ist sehr ambivalent. Einerseits kann man dem nicht entgehen, weil man eben autobiografisch darüber zeichnet, wie man sich gerade fühlt. Das heißt, der Fokus ist sehr stark auf die Ängste. Also ich würde das damit vergleichen, dass wenn man vielleicht sagt, okay, ich schaue mir jetzt Filme an oder ich tue jetzt Serien bingen oder ich lese 20 Bücher, dann geht man ja diesem Gefühl eher aus dem Weg und tut damit halt vielleicht eine Situation bewältigen. Aber für mich war es eben eine zweimonatige extreme Fokussierung darauf und von daher hilft es einerseits, weil ich mich komplett damit auseinandersetzen kann. Andererseits tut man sich auch selber so ein bisschen verfolgen und pushen, diese Gefühle zuzulassen und auch die Ängste zuzulassen und sich damit gleichzeitig noch auseinanderzusetzen. Also es ist, glaube ich, eine sehr intensive Reflexion, die da stattfindet. Ich denke, unterm Strich hat das sehr, sehr viel geholfen, aber es gab auch Momente, wo ich gezweifelt habe, ob die Kunst, die ich mache, das zeigen, was ich wirklich will oder ist das jetzt gut oder ja, ich glaube, das ist normal.
Das ist wahrscheinlich sehr normal, das denke ich auch. Aber es sind ja nicht nur die Zeichnungen, es sind ja auch die Texte, die sehr eingängig sind. Also man sieht sie nicht nur beim Wandern und wie sie beschreiben, welches Gefühl das in ihnen auslöst, eine Raupe zu streicheln. Man sieht sie auch zu Hause, wo sie sehr viel Tee trinken und Kuchen backen.
Ja, genau. Das Schreiben an sich lag mir bis dato halt nicht so, oder ich habe es nicht versucht. Ich habe illustriert und gestaltet. Ich glaube, das ist auch einer dieser Zweifel, die ich hatte. So, ist der Satz jetzt gut oder drückt das das wirklich aus, was ich sagen will? Und am Anfang, ich habe viele Sachen verworfen und es war ein sehr neuer Prozess, war was ganz Neues für mich, gleichzeitig Autor zu werden. Denn die Illustration ist ja eigentlich dazu da, finde ich, unter anderem die Ideen anderer Menschen zu visualisieren. Und jetzt komplett nur meine eigenen Ideen zu visualisieren und darzustellen und dann auch noch zu verschriftlichen, war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, denn ich bin auf jeden Fall interessiert daran, das auch in Zukunft öfter zu tun.
So autobiografische Comics, Erzählungen eigener Geschichten, die scheinen speziell in Deutschland gerade relativ stark im Kommen. Also Uli Lust kennen vielleicht
auch wunderbar,
viele.
Wunderbar, dass Sie die Frau Lust erwähnen, weil ich liebe Uli Lust und ohne Uli Lust würde ich das auch nicht, glaube ich, gerade machen. Die zweite Frau, die ich unbedingt erwähnen muss, ist Julia Bernhardt. Und die zwei zusammen, ich muss einfach sagen, also ich bin so begeistert, dass ich schon gar nicht weiß, was ich sagen soll, dass ich wegen diesen zwei Personen überhaupt das ausprobiert habe. Das ist wirklich so. Ich interessiere mich wahnsinnig für die autobiografischen Comics von Frauen und habe darüber auch ein Essay in Cardiff geschrieben und abgegeben. Also ich habe das Semester in Cardiff auch zu Ende gemacht, im Homeoffice in Mainz sozusagen. Und habe dann auch dazu quasi geforscht, was autobiografische Comics von Frauen eigentlich in der Kultur ausmachen und warum so viele Frauen das gerade jetzt tun und auch in Deutschland tun. Das hat mich wahnsinnig bewegt und interessiert, weil es mich dazu veranlasst hat, selbst Erfahrungen damit zu sammeln, autobiografische Comics zu zeichnen, aber auch zu sehen, wie wichtig es ist, dass gerade Frauen das tun, zu zeigen, was in dem Leben von Frauen einfach los ist.
Also Sie sagen ja auch, dass das eine ideale Form ist. Warum genau?
Ich denke, es gibt Dinge, die kann man als Bild nicht zeigen und es gibt Dinge, die man nicht in Worte fassen kann. Und in einem Comic kann man beides. Man kann den Worten manchmal ausweichen und ein Bild zeichnen, das alles sagt. Man kann aber auch genau die Worte finden, die ein Bild nicht ausdrücken kann. Und das kann man nebeneinander stellen. Oder man kann ein Bild zeichnen und einen Satz darunter machen, dass das Bild komplett in seiner Bedeutung verändert. Und das ist halt die Kraft, die ein Comic hat. Auch wenn wir Comics meistens mit Superhelden verbinden, ist es, glaube ich, als autobiografisches Werkzeug oder als Narrative extrem interessant, gerade für Frauen, weil wir noch keine lange Historie haben, uns selbst darzustellen oder in die Öffentlichkeit zu kommen mit unseren Gefühlen und Gedanken. Das ist noch nicht so lange. Und man hat nicht so viele Autobiografien über Frauen gelesen oder Minority Groups oder People of Color, was ja auch gerade sehr präsent ist, ne?
Und da ist jetzt der Comic schon ein geeignetes Instrument, sagen Sie. Und an anderer Stelle heißt es auch, es gibt eine Suche nach einer Normalität, beispielsweise bei diesen Wanderungen. Was ist denn genau diese neue Normalität? Wie wird die aussehen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, dass wir alle ein bisschen, also ich hoffe, dass es dazu führt, dass wir alle noch ein bisschen mehr aufeinander achten. Und dass wir halt Personen um uns rum sicherlich wahrnehmen, also stärker wahrnehmen und den Abstand stärker wahrnehmen. Das kann negativ, aber auch positiv sein. Und wie wir gemerkt haben, ich denke, dass eine Pandemie einfach eine Herausforderung für so viele verschiedene, ja, ich muss jetzt nochmal nachdenken,
was ich sagen will. Sie haben ja ehrlich gesagt geschrieben, ich habe Angst, dass Extreme nun das neue Normal sein werden. Also wovor genau haben Sie da Angst?
Das ist interessant, weil ja jetzt auch Zeit vergangen ist und ich mich vielleicht nicht mehr so stark fühle wie in diesem Comic, in diesem Moment. Es ist halt eine Momentaufnahme und jetzt gerade geht dieses Extrem, also zum Beispiel ich muss eine Maske tragen oder ich verstehe die Leute manchmal gar nicht, weil sie alle Masken tragen oder andere Gefühle, die man hat, die oder diese Abstände, das ist ja auch einfach neu teilweise und ich denke, dass es jetzt halt ein wenig normaler sich anfühlt, in die Straßenbahn zu steigen mit einer Maske oder Ähnliches. Oder dass man auch mehr aufeinander achtet. Zum Beispiel schaue ich, ach, das ist jetzt eine ältere Person, braucht die. Also ein schönes Beispiel ist mein Fitnessstudio. Die mussten auch komplett umstellen und man muss die Fitnesskurse quasi online buchen. Und es gibt ältere Personen, die das einfach nicht können. Und jetzt ist es halt irgendwie selbstverständlich für mich, das für diese alte Dame zum Beispiel zu buchen. Und vorher war es mir einfach total egal, ob die alte, ältere Dame kommt oder nicht kommt. Aber jetzt wird halt nachgefragt oder die ist jetzt ein paar Mal nicht aufgetaucht, warum wohl? Und man kommt halt ins Gespräch und man hilft einander hoffentlich mehr. Und ich hoffe auch, dass das Comic ein paar Leuten hilft, das besser zu verarbeiten oder diese eigenen Gefühle einzuordnen und zu verstehen. Und aber ja, natürlich ist alles auch ein bisschen extremer. Okay.
Frau Längsten, wie hat sich denn Ihr Leben verändert, dadurch, dass Sie einen Comic in der New York Times veröffentlicht haben? Plötzlich prasseln Angebote von überall auf Sie ein oder gibt es irgendwelche Reaktionen, die darüber?
Ja, also ganz vielfältig. Erstens würde ich da erwähnen, dass mir aus der ganzen Welt, dadurch, dass die New York Times solch eine Reichweite hat, mich E-Mails erreichen, wo Menschen wirklich dankbar sind, dass jemand einen Comic gezeichnet hat und dass das entweder den Tag verbessert hat oder das Gefühl verbessert hat, dass wahnsinnig viele Menschen, die ich gar nicht sehe oder kenne, damit A, was anfangen können und B, dankbar sind oder sich wiedererkennen. Also zum Beispiel hat eine Mutter geschrieben, dass es sie an ihre Tochter erinnert, die in einer ähnlichen Situation war. Und ich denke, es spricht jeden an, der eben diese Gefühle wahrgenommen hat. Und da habe ich wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen. Das Zweite ist, dass natürlich ich das erste Mal in meinem Leben ein Radiointerview zum Beispiel gebe oder in der Zeitung selber. Also ich habe so einen Instagram-Post gemacht, den ich wahnsinnig witzig fand, weil ich wie so ein Klischee-Illustratorin in einem Café saß und die Allgemeine Zeitung aufgemacht habe und über mich gelesen habe und war so, okay, das ist jetzt ein sehr stranges Gefühl, aber es ist natürlich auch schön, Anerkennung dafür zu bekommen, dass man zwei Monate teilweise 10 Stunden am Tag gezeichnet hat. Also zu der Frage, ob Angebote kommen. Also ich habe zum Beispiel eine kleine Ausstellung dann auf dem Comic Juju, soweit es die, das sind die Stuttgarter Comic-Tage, soweit es die Pandemie zulässt. Wenn sich jetzt die Situation verschlechtern sollte, dann wird das auch abgesagt. Aber ich würde dann auch Online-Interviews dort geben über die Comic-Juju-Seite, kann ich empfehlen. Mhm. Kann man mich vielleicht auch kennenlernen, wenn man dorthin fährt.
Und wird denn Through the Dunes vielleicht auch mal analog erscheinen?
Gute Frage. Dazu habe ich noch keine Angebote in dem Sinne. Ich würde mich natürlich freuen. Ich weiß es nicht.
Na, schauen wir mal. Also bislang kann man Through the Dunes in der New York Times sehen und lesen. Ja, und veröffentlicht, geschrieben, gezeichnet hat diesen Comic Lucy Langston, Studentin aus Mainz. Und Frau Langston, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch und
Susanne Lohrweg.
Sie können uns hören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso oder auch bei Spotify und anderen Streamingdiensten. Machen Sie es gut. Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.